RBB 24 Inforadio. Das Forum.
Rüstig oder hinfällig, Neustart oder Rückzug, Quelle gelebter Erfahrung oder Problem der Sozialsysteme. Das Älterwerden und das Alter ist ein Thema. Seit jeher, aber heute besonders in einer Zeit, in der die Boomer-Generation das Rentenalter erreicht. Herzlich willkommen zum Forum im RBB 24 Inforadio in Zusammenarbeit mit den Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, dem Verlag der Weltreligionen im Surkamp Verlag und der Udo Keller Stiftung Forum Humanum. Es ist das Berliner Religionsgespräch. Mein Name ist Harald Asel. Wir wollen uns dem Thema auf verschiedene Weise nähern mit drei Gästen. Ich werde sie Ihnen nacheinander ganz kurz vorstellen, gleich mit einer Frage verbunden. Verena Lücken ist Kritikerin, Redakteurin, Romanautorin, hat im vergangenen Jahr ein Buch veröffentlicht mit dem so einfachen wie eindrücklichen Titel Alte Frauen. Und darin steht der Satz: Jugend ist kein gutes Maß, wenn es ums Leben geht. Verena Lücken, wie publizistisch lohnenswert ist das Thema Alter?
Also das Thema alte Frauen ist publizistisch außerordentlich lohnenswert. Alte Männer, da bin ich mir nicht so sicher, kann ich nicht so viel zu sagen. Ich hatte den Eindruck, ich habe angefangen, dieses Buch zu schreiben, mich damit zu beschäftigen, weil ich im Laufe meines Lebens, natürlich angefangen mit Großmutter und Mutter, so vielen großartigen alten Frauen begegnet bin, was also ihre Großartigkeit in einem gewissen Missverhältnis zu ihrer öffentlichen Präsenz steht. Und deswegen dachte ich, ich kümmere mich mal um alte Frauen publizistisch. Und nun, da ich aus dem Kulturjournalismus komme, sind das Künstlerinnen, Schriftstellerinnen, Tänzerinnen. Also insofern bin ich in meinem Bereich geblieben. Und es sind keine Sozialreportagen in dem Sinne, also diese Frauen haben das große Glück, dass sie sind alle gesund im Augenblick und sie arbeiten alle noch, sind alle über 80 und alle arbeiten. Und das Beglückende an diesen Gesprächen und Begegnungen war, dass ich zwar mit der Vorstellung in diese Begegnungen ging, dass wir jetzt auch über das Alter sprechen, dass das Alter aber ein Thema war, das diese Frauen alle über 80 gar nicht besonders interessierte. Und das fand ich eine derart belebende, um jetzt dieses abgegriffene Inspirieren zu vermeiden, aber eine derartig belebende und hinreißende Erfahrung in den Begegnungen und Gesprächen, dass ich dachte, ich nenne das Buch Alte Frauen, aber am Ende, was letztlich dabei rauskommt, ist, dass das Alter als Kategorie, als Unterscheidungsmerkmal, vor allem aber als abwertende Bezeichnung von Menschen, Frauen, allemal, vollständig hinfällig wird. Ich meine natürlich, diese Frauen sind nicht doof, ganz im Gegenteil. Natürlich wissen die, der Horizont senkt sich, natürlich wissen sie, die aufgehäufte Zeit hinter ihnen ist deutlich höher als das, was vor ihnen noch kommt. Aber Jean Améry hat ja ein Buch über das Alter geschrieben, ein bestürzendes Buch, von dem ich auch mir gar nicht sicher bin, obwohl es das Alter heißt, ob es wirklich vom Alter handelt. Aber er sagt, er macht die Beobachtung, dass im Alter die Zeit den Raum frisst. Ich glaube, das ist in der Tat eine Erfahrung, die auch diese Frauen, die so einen ganz anderen Blick aufs Alter haben als er, teilen. Aber sie machen was ganz anderes damit. Sie machen nämlich einfach immer weiter.
Das heißt, wenn wir nicht auf das Alter als Problem schauen, sondern auf Menschen, die alt geworden sind und sich mit ihren Fragen und mit ihren Interessen beschäftigen, dann verändert sich da möglicherweise etwas. Der französische Existenzphilosoph Gabriel Marcel hat mal gesagt, der Mensch ist ein Mystère, wir haben daraus ein Problem gemacht. Das ist, glaube ich, so ein bisschen auch das, was wir da merken. Ein Mysterium und kein Problem. Anne Heimendahl, Pfarrerin, leitet die evangelische Krankenhausseelsorge der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz. Und Sie erleben ja in der Arbeit Altsein in ganz unterschiedlichen Ausprägungen. Nicht nur auf die Art und Weise, wie wir sie eben gehört haben, mit starken Persönlichkeiten, sondern sicherlich auch mit Menschen, die eher verängstigt schauen auf das, was ist und auf das, was nicht mehr ist. Wie gehen Sie mit so einer Kategorie wie Alter um? Gibt es das Alter überhaupt?
Das Alter ist so verschieden, wie wir Menschen sind. Und Sie haben jetzt angesprochen, dass ich Landesfahrerin für Krankenhausseelsorge bin, auch für Altenpflegeheimseelsorge. Und im Krankenhaus sind mir Menschen ganz unterschiedlicher Art und Weise begegnet, aber vor allem sind sie krank. Das verbindet sie. Und die Haltung, wie ich mit dem Verlust von Krankheit umgehe, dem Verlust von Autonomie umgehe, entscheidet eigentlich darüber, wie der Mensch diese Situation erlebt. Und je länger ich mit Patientinnen und Patienten in der Seelsorge gearbeitet habe, desto mehr hatte ich den Eindruck, es gibt eigentlich zwei Kategorien. Und die eine ist diejenigen, die ausgesprochen dankbar bleiben in allem und das Leben als Geschenk annehmen, und die anderen, die eigentlich eher ansprüchlich sind. Das kann man auch von anderen des medizinischen Personals hören, dass sie das Gefühl haben, es gibt eine Anspruchshaltung in unserer Gesellschaft, dass eine bestimmte Gesundheit wiederherstellbar ist, dass ein Lebenszustand wiederherstellbar ist. Ist es natürlich nicht, und das ist aber auch natürlich unabhängig vom Alter, wird aber im Alter schwieriger, weil natürlich die Frage dann auch ist, wer bin ich in meiner Identität, wenn bestimmte Dinge wegfallen, wenn die Gesundheit eingeschränkt ist, wenn die Autonomie eingeschränkt ist.
Rüdiger Maas ist bei uns, Gründer und Leiter des Instituts für Generationenforschung in Augsburg. Sie schauen dabei ja immer auf bestimmte Alterskohorten, also nahe beieinander liegende Geburtsjahrgänge, die wir dann gerne Generation X, Z, Generation Alpha bezeichnen, und dann fallen welche Leute zwischen die beiden in ein Raster und dann baut man für die nochmal eine eigene kleine Generation auf. Das Interesse an den Jungen ist immer groß, alle fragen, was wird aus denen und was heißt das für unsere Gesellschaft, aber welche Rolle spielt in Ihrer Forschung eigentlich der ältere Mensch?
Also wir haben da sehr viel geforscht, war eigentlich, wenn man so sagen will, die älteren Menschen in Deutschland die größten, die größte Anzahl ist, also die größte Kohorte, dadurch auch die kaufkräftigste und die entscheidungsmächtigste, wenn man so will. Also wie der Bundestag zusammengesetzt ist, liegt nicht aufgrund, wie junge Menschen wählen. Wir erfahren aber immer wieder, dass diese Studien die Presse gar nicht so stark interessiert. Interessiert tatsächlich, warum sind die Jungen, warum wählen die Jungen jetzt extrem, wie agieren denn die Jungen? Und die können es quasi gar nicht richtig machen, aber die Daten über die älteren Menschen interessieren gar nicht so und die werden oft zusammengefasst. Also in einer Einheit zum Beispiel die Rentner, alle, die dann Rentner sind. Da gibt es dann gar keine großen, groben Unterscheidungen mehr. Wenn wir das bei den Jüngeren sehr viel feiner haben, jedenfalls kriegen wir das so mit. Vor allem im populärwissenschaftlichen Bereich fallen da die Älteren tatsächlich außen, also die sind quasi mehr oder weniger fallen die über.
Das finde ich interessant, weil ich gerade den 9. Altersbericht in der Hand hielt von der Bundesregierung, der sehr wohl unterscheidet, also die verschiedenen Altersstufen, die verschiedenen Lebensformen im Alter, die Diversität, und auch genau hinschaut, was sind eigentlich Lebensverhältnisse, Einkommensverhältnisse, Männer und Frauen, Migrationshintergrund. Also da wird sehr differenziert geguckt. Bis hin zur Frage der Suizidforschung und assistiertem Suizid. In welcher Altersgruppe findet es am meisten statt, ab 85 aufwärts? Das finde ich sehr spannend.
Natürlich, auch im klinischen Bereich wird da sehr viel gemacht. Nur, ich sag mal, wenn wir Forschung machen, ist es tatsächlich nicht unbedingt so groß vom medialen Interesse, wie eben ältere Menschen sich verhalten. Das ist unsere Erfahrung. Ja.
Aber könnte das auch daran liegen, dass man könnte natürlich auch die heute 70-Jährigen, 80-Jährigen, 90-Jährigen nach Alterskohorten einordnen und fragen, was haben die für Filme gesehen, was haben die für Musik gehört oder Ähnliches. Aber möglicherweise spielen andere Dinge, andere Parameter eine größere Rolle, zum Beispiel die soziale Stellung. Ich sag mal, wir haben es eben schon angesprochen bei dem Thema alte Männer, alte Frauen. Da gibt es ja auch schon deutliche Unterschiede in der Wahrnehmung durch die Jüngeren wie in der Selbstwahrnehmung.
Ich denke, es gibt einen großen Unterschied, ich weiß nicht, vielleicht bei nachfolgenden Generationen, wie Sie Herr Maas kleinteilig, soweit ich das überblicke, untersucht. Aber in der Generation, die jetzt älter oder alt wird, in den Generationen, also sind ja vor allem, Sie haben es ja schon erwähnt, die Boomer, das sind aber ja, die sind ja nicht Kleinteil, das ist ja, ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte die Boomer umfassen, aber deutlich mehr als die Gen Zs oder so. Die Frauen und Männer altern unterschiedlich, das ist ja banal. Frauen altern besser, was man nicht denken würde, weil das Alter für Frauen ja deutlich früher anfängt. In der selbst- und in der gesellschaftlichen Wahrnehmung sind Frauen alt ab 50, vielleicht ab 60 ungefähr. Und Männer eben nicht. Männer, das sieht man ja, also man muss ja nur mal sich die Liste von Talkshow-Teilnehmern oder so angucken. Da ist das relativ klar. Für Frauen ist die Frage, was machen sie damit? Also Susan Sontag hat jetzt ja ein Essay über dieses Thema geschrieben, der doppelte Standard des Alterns zwischen Männern und Frauen. Und schreibt da drin den, ich finde, ziemlich bestürzenden Satz, dass die Vorstellungen, die Frauen von sich selber haben dürfen gesellschaftlich, immer enger werden und immer kleiner werden und am Ende, also je nachdem, es bleibt irgendwie die Oma oder die alte Schachtel und ansonsten ist da wenig. Das ist im Übrigen das, was eben meine alten Frauen wo sich völlig verabschiedet haben aus diesem Diskurs. Bei Männern ist das anders. Bei Männern ist, glaube ich, der wesentliche Punkt ist der Verlust öffentlicher Bedeutung. Der kommt sehr viel später, aber er kommt irgendwann. Und von Goethe bis Amerie und sicher vielen anderen ist das ja der Hauptpunkt, wenn es ums Altern geht, dass sie aus in ihrer öffentlichen Bedeutung verlieren. Und für manche ist das dann eben schon der Schlusspunkt. Wenn man jetzt gar keine öffentliche Bedeutung hatte, ist die Sache vielleicht einfacher.
Aber ich frage noch mal Anne Heimendahl nach den sozialen Aspekten dabei, ob sich möglicherweise die Alterskohorten abschleifen und andere Parameter wichtiger werden.
Also erstmal stolpere ich auch noch mal über dieses Bild der älter werdenden Frauen oder Männer und wie nehmen sie sich wahr? Es gibt ja diese Fremd- und die Selbstzuschreibung und diese Abwertungsfantasien, die auch in dem kleinen wunderbaren Text zur Anmoderation dieses Abends zu finden waren. Ja? Also es ist ein soziales Problem, es ist eine Last. Es werden immer mehr Menschen, eine Alterskohorte bildet sich gerade, nämlich von Mitte der 50er bis Ende der 60er Jahre. Ich gehöre mittendrin dazu. Also ich bin ein Teil des Problems und nicht der Lösung, kann ich mir schon mal sagen. Und von uns gibt es ganz schön viele. Von uns gab es immer ganz viele. Und ja, es ist ein Problem, aber ich möchte gerne ermutigen dazu und erlebe das auch so, dass wir uns davor nicht Angst machen lassen oder abschrecken lassen, sondern ähnlich wie Sie es beschreiben von den Frauen über 80, immer noch ermutigt sind, neu anzufangen und zu sehen, was die nächsten 30, 40 Jahre, wenn es denn so viele sein sollen, bringen können, wie wir Teilhabe fördern können, wie wir uns in die Gesellschaft einbringen können. Nun hat das was damit zu tun, natürlich, dass diese Generation erstens eine sehr gebildete Generation ist, las ich. Zweitens, ich glaube, das ist aber auch sehr unterschiedlich, aber zweitens sich relativ gut ernährend fit geblieben ist. Und damit ist Teilhabe auch nochmal anders möglich.
Welche Vorstellungen, Rüdiger Maas, haben denn junge Menschen der verschiedenen Jahrgänge, die Sie untersuchen, was das eigene Alter angeht? Oder ist das für viele so weit weg, dass das nicht Thema ist?
Naja, so wie es auch beschrieben wird, werden wir immer älter und dadurch verschiebt sich, wenn man so will, der Altersmittelpunkt. Das heißt, wir fühlen uns eigentlich jünger als Menschen in unserem Alter noch vor 20, 30 Jahren. Da gibt es auch ganz spannende Studien auch von der Charité zum eigentlichen Alter oder zum gefühlten Alter und das tatsächlich geht immer weiter runter. Und dadurch haben wir das Gefühl, dass wir, also wenn wir auch diese Umfragen machen, mit Menschen sprechen, der Blick nach unten ein anderer ist, als es noch früher der Fall war. Man versucht auch die Jüngere mehr als Vorbild zu nehmen. Ich versuche es mal ganz vorsichtig zu sagen, wie es eben früher der Fall war, wo eben die Eltern, das Älterwerden eine große Vorbildhaftigkeit hat. Wir sehen das noch in ostasiatischen Ländern, wo jemand, je älter er wird, desto reifer und desto qualitativ wertiger sind deren Antworten, Einsichten und Einschätzungen. Das ist bei uns ein Stück anders und das hat aber auch mit uns Älteren, ich zähle mich jetzt einfach mal zu den Älteren, das hat auch was mit uns zu tun, weil wir in diesen Wirkräumen der jüngeren Menschen mit reinstolpern. Ich sage dann immer so ganz banal, wir kolonialisieren die Jugendräume, indem wir plötzlich auch auf Social Media aktiv sind. Es war eigentlich ursprünglich für Kinder, wenn man so möchte. Also TikTok von mir aus für 14-Jährige. Das Durchschnittsalter ist 33, das Durchschnittsalter von Facebook ist 55. Das war ursprünglich für Studenten. Was haben wir da eigentlich alles verloren? Jetzt sind wir da auch mit drin und wir bewegen uns halt, wie wir uns dort bewegen. Und das nehmen die Jüngeren halt anders wahr. Das ist ein Thema, wo man sagt, okay, da sind wir in diesen Wirkräumen übertrieben, als wir Jugendliche waren, waren keine 70-Jährigen in unserem Jugendzentrum und haben da mitgemischt und DJ gespielt. Und das war auch gut so. Und es gab, war auch gut, dass es Reibungspunkte gab. Und die sehen wir immer weniger, weil Eltern plötzlich sich auch anders verhalten. Das Kind ist immer mehr der Mittelpunkt. Das ist auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite gibt es immer mehr Überlappungen. Das heißt, die Eltern sind auch immer stärker in diesen Wirkräumen für, bei jungen Menschen. Und können dadurch auch in vielen Punkten mehr mitsprechen, sind aber immer und immer omnipräsenter. Und jetzt kommt Social Media dazu, das heißt auch, wenn mein Kind sein Hobby nachgeht, indem er dann einfach scrollt oder irgendwas, bin ich auch mit drin und sehe, wie er dann seinen Account pflegt und so weiter. Das sind so Punkte in der digitalen Welt, die immer stärker wird. Also wir sprechen hier bei Jugendlichen, die im Schnitt so teilweise 60 Stunden in der Woche in der digitalen Welt sind. Das ist deren Lebenswirklichkeit, die sie eben mitsozialisieren. Und in der analogen Welt ist es so, wenn wir zum Beispiel jetzt den ganz kleinen Kindern, zum Beispiel jetzt im Kindergarten sind oder in der Grundschule, die kennen eigentlich nur eine Welt voller alten Menschen. Also aus der Perspektive der jüngeren Menschen. Das heißt, wenn die an einen Spielplatz gehen, da sind da immer ganz viele Erwachsene. Die kennen das nicht mehr, alleine mit Kindern zu spielen, ohne dass in irgendeiner Form Erwachsene links und rechts sind. Und die Kinder sagen dann auch, ich muss teilweise Erwachsene bitten, da mal von der Rutsche zu gehen, dass ich da auch mal rauf darf, weil die Angst haben, ja, dass das Kind runterfallen könnte. Das ist einfach die Lebenswirklichkeit. Wenn die in Urlaub fahren, zum Beispiel einen Städtetrip nach Paris, sind da ganz viele alte Menschen. Die müssen sich immer hinten anstellen, immer Rücksicht nehmen. Das ist eine andere Wirklichkeit, wie sie jetzt als Babyboomer hatten, weil sie einfach sehr, sehr viele waren. Und es gab weniger Ältere. Dadurch hatten sie auch eine andere Wirkmacht. Dadurch konnten sie auch anders demonstrieren. 68er-Bewegung, das war alles andere Thematiken, als es heute die Jüngeren sind. Klar, die können sich vielleicht dann schneller organisieren über die digitale Welt, aber die brauchen immer die Älteren mit dabei, damit sie irgendwas bewegen können. Das ist schon nochmal eine andere Geschichte. Deswegen blicken jüngere Menschen heute sehr wahrscheinlich anders auf Ältere als ältere Menschen damals auf ältere Menschen.
Ja? Ich würde gerne eine Rückfrage stellen. Welches Alter Sie im Sinn haben, wenn Sie sagen, es sind eben nicht mehr die alten Weisen, wie in biblischen Geschichten oder zu anderer Zeit, weil ich glaube, das haben wir immer noch, nur es hat sich das Alter verschoben. Also das, was wir früher alt nannten, mit 70 ist heute wahrscheinlich 85, vielleicht auch erst 90.
Also wir haben jüngere Menschen befragt, wer ist denn dein Vorbild? Und das war ganz spannend, dass jüngere Menschen, also ich sage jetzt mal Jugendliche, kein Problem haben, ein Vorbild zu nennen, der 2-3 Jahre jünger ist und weiblich. Das hat sich schon sehr stark verändert. Auch bei Politikern, wenn wir fragen, wer sind denn politische Vorbilder, wurden oft Frauen genannt. Also das hat sich sehr stark verschoben. Und es gibt kaum Vorbilder, die älter sind für jüngere Menschen. Erstens finden sie in der digitalen Welt einfach kaum statt. Und zweitens bewegen die sich eben so, dass jüngere Menschen das halt schwerer nachvollziehen können. Und deswegen würde ich sagen, aus Sicht der Jüngeren, es sind einfach ältere Menschen, die werden da nicht mehr unterscheiden, der ist jetzt 87 oder 75, der ist einfach außerhalb des Wirkraums. Und wir sehen das auch, wenn wir mit Eltern sprechen, über Erziehung, dass Eltern heute sehr stark verunsichert sind durch ganz, ganz viele Einflüsse und die einfach andere Möglichkeiten haben. Das heißt, bei allen Schwierigkeiten, die mein Kind erlebt, kann ich ja googeln oder ChatGPT fragen. Und das wird auch gemacht und da kriege ich Antworten. Es gibt unglaublich viele Erziehungsratgeber, die gab es damals, als sie jung waren, nicht so eine Fülle. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, mich zu verunsichern. Ich kann aber nicht mehr die Großeltern per se fragen, weil deren Tipps sehr analog sind, sehr weit weg von meiner Lebenswirklichkeit, wo ich halt immer in dieser digital partiellen Erziehungsschiene bin. Und wir sehen auch, dass die heutigen jungen Eltern sehr stark schimpfen, dass die Großeltern zu wenig da sind. Auf der anderen Seite lassen sie aber auch zu wenig Möglichkeitsräume, wo die Großeltern mit agieren können. Also das geht so ein Stück auseinander.
Leben wir in einer Zeit, wo wir lauter Blasen haben, die nebeneinander sind und die sich auch an Generationen festmachen? Wie ist das eigentlich bei den 80- und 90-Jährigen, die Sie besucht haben? Sind die eigentlich auch mehr mit ihren Altersgenossinnen und Genossen beschäftigt?
Ganz unterschiedlich. Also es ist natürlich, nehmen Sie Ulrike Ottinger, die ja jetzt hier in Berlin sehr präsent war, weil sie bei der Berlinale mehrere Filme hatte und irgendwie auf dem Titelbild vom Tipp. Die dreht Filme. Die ist natürlich mit ganz unterschiedlich, also mit Leuten zwischen Mitte 20 und 80 zusammen. Die hat ihre eigene Crew von immer, die mit ihr älter geworden sind, also ihr Team. Aber sie hat natürlich auch immer wieder junge Leute, Schauspieler, Schauspielerinnen und so weiter. Abgesehen davon muss man vielleicht auch noch unterscheiden, also Ulrike Ottinger ist eine queere Person. Das heißt, kommt aus der Berliner Subkultur letztlich. Das heißt, es sind ganz andere Traditionslinien auch nochmal als bei einer, weiß nicht, Schriftstellerin, die eigentlich, also die sehr bürgerlich gelebt hat, ihr ganzes Leben mit einem Kind hat und einem Mann, den sie pflegt und so weiter. Es sind ja auch dort unterschiedliche Kulturen. Wenn ich nochmal auf meine Mutter zurückkommen darf, die eben ja eine der ersten alten Frauen war, die ich kennengelernt habe. Meine Mutter war immer mit meinen Freunden und Freundinnen befreundet, weil meine Freunde und Freundinnen fanden die immer toll, weil sie eben so anders war. Sie hat die nicht belehrt, obwohl sie viel wusste, hat halt viel erzählt. Und ich bin mir nicht sicher, Herr Maas, bei dem, was Sie gesagt haben mit Social Media, also dass so viele, dass das nicht bei den Kindern und Jugendlichen geblieben ist, das hat ja was mit Ökonomie zu tun. Das hat ja nichts damit zu tun, dass die Älteren jetzt unbedingt auch einen Instagram-Account haben möchten, ja? Sondern das hat ja damit zu tun, dass die Technologiekonzerne sich eben in alle Lebensbereiche ausdehnen, dass die Werbung dorthin geht und so weiter und dass bestimmte Dinge analog gar nicht mehr zu machen sind heute. Also ich glaube nicht, dass die Eltern so, ich meine, bei Facebook habe ich das auch gehört, dass das ältere Menschen so toll finden, sich da zu verbinden oder so. Aber ich glaube nicht, dass es so die freie Wahl ist, geschweige denn, dass sie den Kindern was wegnehmen wollen, beziehungsweise dass sie es benutzen, um die Kinder zu überwachen, obwohl das sich ja auch vorkommt, ist ja auch klar.
Nee, das meinte ich nicht, aber sie sind in diesen Wirkräumen, der für die jungen Menschen halt einfach denen ihre Spielwiese ist und plötzlich sind die da auch und versuchen sich da genauso zu bewegen. Das hat sich schon verschoben. Und wenn wir uns mal die Best Ager, so nennen wir uns, die mal anschauen, ist es nur eine Hälfte davon überhaupt auf Social Media. Es ist nicht, dass da jeder ist und es ist auch nicht, dass die Themen von älteren Menschen dort überhaupt vorkommen. Wenn wir uns das mal genauer anschauen, kann man sogar davon ausgehen, dass ältere Menschen dort eine Art sozialen Tod sterben, weil die in der digitalen Welt aus der Wirkung der Jüngeren eigentlich gar nicht vorkommen. Das sind aber eher die Eltern, die dann da sind oder nahbare Leute, die dann plötzlich in deren Wirkräumen aktiv sind. Aber so, es werden jetzt keine gerontopsychiatrischen Themen auf Social Media irgendwie groß geteilt oder irgendwas. Und warum spreche ich das so an? Weil eigentlich Social Media ideal für ältere Menschen wären. Ich kann außerhalb meines Sprengels agieren, ich kann mit anderen Menschen Kontakt machen, ich kann Kontaktpflege haben. Also die digitale Welt wäre ideal, die ist nur nicht ideal für junge Menschen. So, weil die haben ja in der Schule, die haben ja ganz viel Peers, die können sich auch draußen im Fußballplatz treffen. So, also da haben wir schon eine verkehrte Welt an der Stelle. Was ich aber sagen wollte, also ein Großteil der Eltern ist da nicht und ich kann es auch immer noch schaffen, da einfach das zu umgehen. Ich gebe Ihnen recht, dass immer mehr dann darüber stattfindet. Deswegen ist es auch ein fatales Thema, dass wir zu viel Informationen jetzt über Social Media teilen und nicht mehr über die analoge Welt. Aber wir sehen, dass Eltern oder viele Erwachsene plötzlich in den Wirkräumen der Jüngeren aktiv sind und versuchen, die Jüngeren in irgendeiner Form zu kopieren. Das ist das, wo ich sage, das sehe ich so ein Stück aus kritischer, weil wir eben eine Jugend hatten, die tatsächlich okay, wo es noch okay war, sich Eltern als Reibungspunkt zu nehmen, als Abgrenzungsobjekte, die auch mal schlecht zu finden. Wie toll war das früher, dass ich Musik gehört habe, die meine Eltern ganz blöd fanden. Aber wenn die heute die Eltern mitsingen oder das mitmachen, gibt es halt immer weniger Abgrenzungstendenzen und das ist auch ein Druck auf junge Menschen, weil die ja permanent auch sich vor ihren Eltern rechtfertigen müssen, wenn Eltern zu dicht in deren Wirkräume sind. Ja, schon.
Aber ist das jetzt so, um auf Ihre Frage zurückzukommen, nach dem, was Sie sagen, dass die Jungen gar kein realistisches Bild mehr vom Älterwerden oder geschweige denn von alten Menschen haben? Oder?
Na, junge Menschen machen sich heute sehr viel Gedanken über das Altwerden. Wir haben sowas wie Longevity. Man versucht heute schon mit 18 regelmäßig in die Sauna zu gehen, sich gesund zu ernähren. Wir haben immer mehr junge Menschen, die sich vegan ernähren. Und ich sage dann immer scherzhaft zu den jungen Menschen, wenn du dich heute wie 70 bewirkst mit 18, dann wirst du nicht 140.
Sondern 150.
Nein, also weil ich auch mich mental dann schon auch so bewege. Ne? Also das ist ja ein holistischer Ansatz. Wenn ich mich jetzt schon so zurücknehme, also junge Menschen als Beispiel, die gehen im Schnitt nur einmal im Monat feiern. In den Club oder irgendwas. Sie wissen, wie oft wir das. Ne? Aber wenn ich mich heute schon so bewege, wie als wenn ich seniorig wäre, dann kann ich mir das schwer vorstellen, wie ich dann mit 70 wirklich bin. Das ist einfach ein Gedankenspiel. Das
erlebe ich aber bei meinen vier Jungs ganz anders.
Ja.
Ich glaube, es gibt so und solch.
Ja, klar.
Aus der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften am Gendarmenmarkt das Berliner Religionsgespräch zum Thema Hunde wollt ihr ewig leben, über das Altern und die Alten in Religion und Gesellschaft. In Zusammenarbeit mit dem Verlag der Weltreligionen im Surkamp Verlag und der Udo Keller Stiftung Forum Humanum. Auf dem Podium Rüdiger Maas, Institut für Generationenforschung Augsburg, die Publizistin Verena Lücken und Anne Heimendahl, Landespfarrerin für evangelische Krankenhausseelsorge der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg, Schlesische Oberlausitz. Was eben schon anklang, es gibt unterschiedliche Bilder vom Altsein in Selbst- und Fremdwahrnehmung. Wie sehr wird von außen auf Menschen eingewirkt? Wie lassen sich ihre eigenen Vorstellungen stark machen? Anne Heimendahl antwortet zunächst.
Also nun vertrete ich einen ganz bestimmten Bereich, ja, der etwas mit Krankheit zu tun hat oder auch in den alten Pflegeheimen etwas mit Pflegebedürftigkeit. Was mir Sorge bereitet, das ist ein sehr hoher Anspruch, der in den Generationen vorher und ich glaube auch vor allem der Kriegsgeneration vermittelt worden ist. Stell dich nicht so an, das schaffst du noch. Die Identität über die Leistung zu definieren. Das heißt, wenn jemand meinetwegen erblindet und den Eindruck hat, jetzt kann ich nicht mehr selbstständig dieses oder jenes tun, ist damit massiv der Selbstwert getroffen. Oder er empfindet sich als abhängig von den Kindern oder dem Partner oder der Partnerin und hat das Gefühl, ich bin eine Last. Und ich glaube, dagegen müssen wir ansteuern und Wert und Würde unabhängig von einer Leistungsfähigkeit definieren. Und das sind zum Teil Fremdzuschreibungen. Das ist ja dieses berühmte Ageism, also diese Frage, wo findet Altersdiskriminierung statt? Die findet auch in den Heimen statt. Die findet statt bei Menschen, die den älteren Menschen spüren lassen. Nun stell dich doch mal nicht so an. Es ist auch mühsam, dich aus dem Bett zu heben zum dritten Mal heute. Und jetzt hat er schon wieder geklingelt. Das dürfen wir nicht zulassen. An der Stelle möchte ich die Seelsorge stark machen und sagen, nein, es ist gut so und du brauchst eine liebevolle Versorgung und du brauchst die Bestätigung, dass es gut ist, so wie du bist. Und es Wert und Würde gibt jenseits unseres Vermögens ein, wie es so schön heißt, sinnvoller Teil dieser Gesellschaft zu sein. Und wenn dann noch dazu kommt, dass der Mensch als Kostenfaktor betrachtet wird, dann ist das Gewissen noch schlechter, weil natürlich ist das auch teuer. Und es sind nicht wenige, die an der Stelle sagen, ich glaube, mit einem assistierten Suizid ist der Gesellschaft und meiner Familie gedient. Und da werde ich dann sehr hellhörig, beziehungsweise eigentlich macht es mich ausgesprochen traurig und denke, was braucht es, um jemanden lebensfroh, lebenserfüllt sein zu lassen? Und das sind aber nicht die Alten, die natürlich noch geistig in dieser Weise neu anfangen können. Ich glaube, da sprechen wir von sehr verschiedenen Gruppen.
Na klar, ich bin völlig Ihrer Meinung. Was ich gar nicht verstehe, wir sprechen ja davon, dass wir dass die Alten immer mehr werden, ja, also jetzt gerade hier in unserer Generation. Wir alle wissen, dass wir möglicherweise an diesen Punkt kommen, an dem wir klingeln müssen, damit wir aufstehen können. Im Hinblick auf diese Perspektive müsste doch die Ausstattung von Pflegeheimen, von Altenheimen und so weiter müsste doch eine Priorität haben. Genauso wie kostenlose Kitas müssten auch kostenlose Altenheime da sein. Genauso wie kostenlose Kitas mit einem Haufen Betreuer und tollem Holzspielzeug, ja, so müssten doch Altenheime aussehen eigentlich. Mhm. Und es liegt so auf der Hand und ich verstehe überhaupt nicht, dass es da keine Lobby für gibt und dass kein Politiker sich das auf die Fahnen schreibt. Wenn es schon heißt, ihr seid die Alten, die uns wählen, ja? Ja, dann macht man aber nicht nur Rente und Kram, sondern eben wirklich eine Vision des würdigen, schönen, ermöglichenden Alters.
Das bringt mich nochmal auf dieses Schlagwort aus diesem Altersbericht, dem 9., von dem schon die Rede war. Da ist das Schlagwort Alter neu denken. Das ist so ein bisschen Marketing-Sprech. Und das hat auch was damit zu tun, dass sich natürlich tradierte Strukturen sehr stark verändert haben. Also zum Beispiel die Familie. Also diese Vorstellung, die Alten, die in der Familie alt werden dürfen, als eine Traditionslinie des jüdisch-christlichen Denkens. Nun, heute mehrere Generationen in einem Haus sind selten geworden, in einer Stadt wie Berlin, eine Single-Hauptstadt sowieso, und Menschen sind an unterschiedlichen Orten. Gibt es eigentlich sozusagen Ersatz dafür oder müssen dann alle selber suchen? Oder ist auch das vielleicht gerade eine Befürchtung jüngerer Menschen, dass sie sehen, also früher hatten wir viele Onkel und Tanten, die sich um uns kümmerten, und jetzt sind wir wahrscheinlich diejenigen, die dann niemanden mehr haben.
Na, die Jüngeren haben ja keinen Vergleich. Die hören das immer von den Älteren. Wir sehen das jetzt auch in China mit der Ein-Kind-Politik, hat ja dazu geführt, mehr oder weniger, dass da eine Generation groß wird, die gar keine Onkel und Tanten haben kann. So, das verändert natürlich schon sehr viel, aber der Punkt, den Sie ansprechen, ist, dass die Kernfamilie, Vater, Mutter, Kind, sehr lange zusammenleben, also jüngere Menschen bleiben länger bei ihren Kindern, aber die Großeltern sind ein Stück weiter außen vor. Also wir haben in manchen Gebieten weniger als 1% Dreigenerationenhäuser, wo eben alle drei Generationen zusammenleben. Und da ist es eben nicht mehr so, dass ich in Automatik die Enkelkinder mal kurz zu den Großeltern geben kann. Das ist dann immer oft mit Absprache oder mit bestimmten Themen verbunden, und das hat sich schon viel verändert an der Stelle, ja.
Nun fragen wir ja in unseren Religionsgesprächen immer nach langlebigen kulturellen Erzählungen die Wirkung in der Gegenwart entfalten können. Wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, was alles neu, was alles anders ist. Wenn wir jetzt mal auf religiöse, aber auch auf nicht religiöse Traditionen schauen, was davon prägt eigentlich unser Sprechen und Handeln in Bezug auf das Alter und was könnten wir uns da vielleicht als Ressource nutzbar machen an Geschichten, an Erfahrungen, die in einer vielleicht haltbaren Sprache formuliert sind, jenseits der TikTok-Kürze. Anna Heimendall.
Also der gute Abraham ist ja schon zur Sprache gekommen, der alt und lebenssatt gestorben ist. Das wird tatsächlich häufig zitiert. Wichtig finde ich aber auch noch den zweiten Teil, nämlich den Anfang der abrahamitischen Geschichte. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein, sagt Gott zu Abraham und ermuntert ihn dazu, Haus und Land und alles Gewohnte zu verlassen. Das ist gar nicht so einfach und das ist aber eine Lebenserzählung, die helfen könnte, erstens darüber nachzudenken, wie weit bin ich noch bereit, mich altersgemäß anzupassen, nochmal aufzubrechen. Martin Buber sagt, Altsein ist ein köstlich Ding, wenn man nicht verlernt hat, neu anzufangen. Und es kann ein köstlich Ding sein, sich auf den Weg zu machen, gesegnet. Und dieser Segen ist mir heilig an dieser Stelle, weil er etwas beschreibt, was ich nicht selber machen kann, sondern ich werde mit einer Kraft beschenkt. Heute sagen ja viele, und in Corona haben Sie wahrscheinlich auch von vielen den Gruß gekriegt, bleiben Sie behütet oder bleib behütet. Das ist so ein Zuspruch, der uns die Kraft gibt, loszugehen und die Idee davon zu haben, es liegt nicht allein in meiner Hand. Und dann zieht er los und in diesem Gottvertrauen wird er alt und lebenssatt, 145 Jahre sollen es sein. Das ist eine dieser Erzählungen. Und natürlich gibt es auch den Prediger, der alles Eitle beweint und sich fragt, was soll mir das? auch dieser Erzählung. Und also das sind alles Erzählungen. Ich weiß nicht, ob sie jetzt nur auf das Alter gemünzt sind, aber sie haben schon etwas mit dieser Lebenserfahrung zu tun, die Menschen stärkt und ihnen Hoffnung. Das sind für mich Mutmachgeschichten, auch für das Alter.
Wie ist das, frage ich die beiden anderen hier auf dem Podium, mit anderen Geschichten, die vielleicht nicht so stark tradiert sind, aber dennoch wichtig sind, einer gesamten Gesellschaft in Erinnerung zu rufen? Denn es hilft ja nichts, dass einzelne Gruppen sich an bestimmten Dingen festhalten, sondern es muss ja auch im Dialogischen möglich sein, zwischen den Generationen, zwischen den sozialen Milieus, zwischen den unterschiedlichen Chatgruppen, sich verständigen zu können.
Also wenn man Studien glaubt und auch die Untersuchungen, die wir gemacht haben, da sind wir gesamtgesellschaftlich und sehr ähnlich. Also alles, was Demokratiethemen sind und so weiter, da sind wir uns relativ ähnlich. Wir fühlen nur genau das Gegenteil. Wir fühlen gerade, dass unser Land komplett auseinandergeht, dass sich alles spaltet, dass es da Gruppierungen gibt, Menschen dann in ihrem Bubble-Denken sind und nur noch dafür und dagegen sind. Das ist so ein Gefühl, das wird auch sehr stark medial befeuert und auch so durch Social Media. Das ist gerade so ein Gefühl und da sollten wir auf jeden Fall aktiver dagegen vorgehen, weil das ganz, ganz wichtig ist, dass wir eben tatsächlich mehr verbindende Elemente haben und die auch höher werten. Also auch diese tradierten Werte sind ganz wichtig und die sollten sich halt nicht nur auf Weihnachten und Geschenke beziehen, sondern auf ganz, ganz viele Themen, die wir tatsächlich haben. Und mir scheint es auch im Gespräch mit Menschen immer wieder werde ich damit konfrontiert, dass die eben nicht das Gefühl haben, dass wir uns alle ähnlich sind oder einen ähnlichen Wertekodex haben. Aber es ist tatsächlich auch so.
Aber wie ist das mit gemeinsam geteilten Geschichten?
Ich habe eine Geschichte gehört von einer meiner Frauen, Isabella Ducro aus Rom, die sehr viel webt und sich sehr für Stoff interessiert. Die sagte, also quasi nebenbei, eine der Grunderzählungen unserer Zivilisation von Homer, sagt sie, Mensch, also ich verstehe das gar nicht, da waren keine Frauen dabei, sagt sie. Und immer wenn ich diese Geschichte erzähle, meinen Nichten, Neffen, Enkeln meines Mannes und so, werden die ganz aufmerksam. Weil ich sage, wisst ihr was, ihr wisst das vielleicht nicht, aber Homer, der war, Odysseus war im Krieg und zu Hause war seine Frau und das dauerte aber alles so lange und die wurden alt und die Frau sollte wieder heiraten und hatte einen Haufen Freier und sie hat gewebt und nachts hat sie es immer wieder aufgedröselt, ne, weil sie wollte niemand anderen heiraten. Und Isabella sagt, du weißt du was, du kannst, wenn du gewebt hast, nicht aufdröseln. Die hätte stricken sollen. Homer hatte diese vielen Homers hatten vom Weben keine Ahnung. Und immer wenn ich diese Geschichte erzähle, dann wollen die alle über Odysseus und diese großen Erzählungen, die mit denen wir aufgewachsen sind noch und bei denen wir Griechisch gelernt haben, so, das wollen die dann plötzlich alles wissen. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, wenn wir diesen einen Haken finden, da gibt es einen großen Irrtum und der hat was damit zu tun, womit ihr euch beschäftigt, nämlich mit Fragen, wer erzählt was, wessen Stimme hören wir, wessen Stimme wird tradiert. In dem Moment kriegen wir natürlich auch die Aufmerksamkeit. Ne? Also das ist so für mich so ein schlagendes Beispiel dafür, dass es natürlich geht, jenseits der, ich weiß nicht, TikTok, wie viel sind es? 3 Minuten, 2,5?
Bei was
Minuten denn? TikTok-Filmchen?
20 Sekunden
im Schnitt. 20 Sekunden, Sie sehen, ja, TikTok bin ich.
Aber 0,3 Sekunden bleibt der durchschnittliche User auf einem Video.
Okay.
Das heißt, wir haben hier einmal geatmet auf dem Podium und schon sind wir schon wieder weg.
Aber also das meine ich. Ich denke, es liegt an uns, wie wir die Geschichten erzählen und welche Geschichten wir erzählen.
Wo wären denn Räume, wo wir uns das gegenseitig erzählen können? In der Kirchengemeinde habe ich schon gehört.
Gibt es viele, viele Projekte einfach, wie ziemlich beste Brieffreunde. Ältere schreiben Konfirmandinnen und Konfirmanden und umgekehrt. Also es gibt ein Matching in der einen Gemeinde. Oder es gibt das Erzählcafé von Alt und Jung. Es gibt einen Besuchsdienst zwischen Alt und Jung. Und da wird selbstverständlich erzählt. Ich kenne es auch, meine Mutter ist 90 und unsere Kinder und auch Nichten und Neffen sind ganz gebannt, wenn aus Kriegszeiten erzählt wird und wie hast du überlebt? Oder wenn erzählt wird, wie die Schule erlebt worden ist damals oder das Zusammenleben von Jungs und Mädchen und jungen Frauen und jungen Männern heute, wie anders ist es als damals, hat schon meine Großmutter dann wiederum erzählt und uns auch mitgegeben, schätzt, was ihr da an Freiheiten habt und an Begegnungsmöglichkeiten. Ich finde heute umso wichtiger, da die Demokratie gefährdet ist, von der Frauenbewegung zu erzählen und von den demokratischen Grundwerten, die wir haben. Margot Friedländer war in der Gemeinde unseres Kindes und hat dort berichtet und sensibilisiert für die Judenverfolgung. Und unsere Kinder waren gebannt, haben dieses als lebendige Geschichte mitgenommen. Und das ist im Netz nicht in dieser Weise, also es ist weder nachzulesen, noch kann man das im Netz sich mitteilen. Das sind, finde ich, absolut notwendige Geschichten, die nicht verstummen dürfen.
Also Begegnungen sind immer extrem wichtig, also Kommunikation. Wir sehen aber, dass es auch manchmal Inkommensurabilitäten gibt, also nicht ganz so Übersetzbarkeiten, dass junge Menschen auch Geschichten dann eher als abstrakt verbuchen, weil sie es selber gar nie richtig erlebt haben, nicht verinnerlichen können. Dann hören die zwar zu, aber es kann auch wieder verpuffen. Das heißt, wir müssen auch mehr Begegnungen schaffen, wo man Gemeinsames erlebt, Gemeinsames macht, Gemeinsames tun, Gemeinsames schaffen. Das kann ein Ehrenamt sein, das kann natürlich in der Kirche sein, das kann ein Verein sein. Davon lebt es eigentlich noch, das brauchen wir noch mehr, sonst sind es tatsächlich Geschichten, die ich zwar gebannt anhöre, wie so ein Aha-Effekt, aber der verpufft hat dann leider wieder. Das kann eben auch passieren.
Hunde wollt ihr ewig leben, haben wir dieses Forum überschrieben. Das ist der Titel eines Antikriegsromans und eines Films aus den 1950er Jahren. Ist dadurch sprichwörtlich geworden, zurück soll es gehen auf Friedrich II. Ich bin immer ein bisschen sehr vorsichtig bei solchen Herkunftsgeschichten. Nun, was ist da jetzt also zu tun? Im 9. Altersbericht von Januar 2025 steht Ageismus, also ein bisschen schwieriger Neologismus, also die Diskriminierung aufgrund des Alters, und das nehmen viele Leute wahr, und zwar schon ab Mitte 40 in der Berufswelt. Ageismus ist auf individueller und struktureller Ebene zu begegnen. Wenn Sie drei die Möglichkeit hätten, mal so Dinge zu formulieren, die wir jetzt sofort umsetzen könnten. Was wäre da vordringlich?
Sofort umsetzbar.
Nö, das kann ja auch, das kann ja auch ein Lebensentwurf sein, den man 30, 40 Jahre verfolgt. Was haben denn die alten Frauen, die Sie besucht haben, so ganz anders und viel besser gemacht als andere?
Sie haben sich aus dem Diskurs des Alters gegen die Jugend oder des Alters als Gegenteil der Jugend vollständig verabschiedet. Und denken über andere Dinge nach. Und ich glaube, das ist ein gutes Konzept. Das war mein Gefühl, oder das ist das, was ich auch gelernt habe, in gewisser Weise im Gespräch mit diesen Frauen, war, man kann mit alten Menschen über alles sprechen, ohne über das Alter zu sprechen. Es gibt dazu nichts zu sagen. Ne? Was es zu sagen gibt über das Alter, ist entweder spricht man über die Bedingungen, unter denen alten Menschen leben. Das hat aber mit dem Alter nichts zu tun. Das hat mit Gesellschaft zu tun, mit Sozialsystem, mit Rente und so weiter, mit Gesundheit. Oder man sagt, Vivian Gornick, eine meiner Gesprächspartnerinnen, die sagte, das Alter kommt plötzlich in Stufen. Und dann passiert wieder lange nichts und dann kommt die nächste Stufe. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich glaube, dass das richtig ist. Ich glaube, dass die Fragen, die wir so ans Alter knüpfen, die wir haben, sind Fragen, die wir an die Jugend stellen. Beziehungsweise sind Fragen, die wir stellen, weil wir denken, die Alten müssten eigentlich so sein wie die Jungen. Oder sie müssten genug dafür tun, dass sie mit 50 sind wie mit 30 und mit 70 wie mit 40 und so weiter. Ne? Und sich aus diesem Diskurs einfach abzumelden und zu sagen, ich mache was anderes.
Können, Rüdiger Maas aus Ihrer Forschung, können Menschen so einfach aussteigen aus so einem Diskurs?
Wir haben ja bei den Jungen auch eine Abhängigkeit, die eben da ist. Sie hatten ja auch die Frage nach dem strukturellen Thema gefragt. Das ist ja auch was strukturelles Ageism. Und ich finde, man könnte zum Beispiel auch bei dem Thema Beruf ansetzen, wo man sagt, okay, wenn jemand in Rente ist, dass wir dennoch Möglichkeiten, also wir haben stellenweise halt Fachkräftemangel, wir haben aber noch Top-Leute und wir wissen ja selber, es gibt Berufe, wo ich das heißt von mir aus Medizin oder auch Psychotherapie, je älter ich werde, desto besser werde ich in dem Beruf. Die gibt es halt einfach. Ich nehme zwar das Studium mit, aber durch die Erfahrung kommt da nochmal sehr, sehr viel dazu. Auch Geologen und was auch immer, die leben ja tatsächlich von Erfahrungswerten. Und das finde ich total schade, dass wir das zu wenig nutzen. Und da sollten wir Möglichkeitsräume schaffen. Es muss ja nicht 5-Tage-Woche sein, aber dass eben Leute, die in der Rente sind, nochmal sagen, ich fühle mich fit, ich möchte mein Wissen weitergeben. Dann nochmal Möglichkeiten haben, zurückzukommen, da was zu machen, das würde ich super finden, weil wir dann auch dieses Thema, ich bin 40, kriege keinen Job mehr, einfach verlagern, weil wir sagen, pass mal auf, das ist gar kein Thema. Wir schauen gar nicht aufs Alter, wir schauen jetzt in dem Fall eben auf Qualifikation und was du kannst oder auch nicht, das würde ich klasse finden. Und wenn wir aber das strukturell angehen, dann ist es, müssen wir auch die Jüngeren mitnehmen oder die Themen der Jüngeren mit beachten. Also wir können nicht am einen ziehen, das andere so lassen, sondern es ist ja immer in irgendeiner Form eine Interaktion. Und da müssen wir auch Räume schaffen, wo wir auch die Themen der Jüngeren mehr oder weniger mitnehmen, was auch immer das dann eben ist. Aber da ganzheitlicher zu denken, weiter zu denken, das würde ich extrem sinnig finden, weil wir, und Sie hatten vorhin ja mal gesagt, die Älteren werden immer mehr. Theoretisch bleiben ja die gleich viel. Die können ja nur wegsterben, aber die werden ja nicht mehr, sondern die Jüngeren werden weniger. Und dadurch verschiebt sich halt die Soziodemografie. Aber es ist ja auch so, wenn wir mal in 20, 30 Jahren in die Zukunft schauen, dann ist diese umgekehrte Pyramide ja wieder so ein Stamm. Das ist ja nicht, dass das immer so bleibt und dass wir das mitschieben, sondern das festigt sich jetzt halt bei, keine Ahnung, 1,3 Kindern. Und das wird dann sich halt einfach so durchziehen. Also das wird nochmal einen Wechsel geben und da könnte man sich jetzt auch schon darauf vorbereiten. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ich kann mal ganz kurz was Persönliches erzählen, was ich dann immer gerne erzähle. Ich hatte auch mal, ich war eine Zeit lang in Japan und hatte da an der Uni, da hatte ich verschiedenste Vorlesungen. Wir hatten aber auch ein Fach, das wir belegen mussten, mehr oder weniger so japanische Kultur, das war Aikido. Und da hatten wir einen Aikido-Meister, der war Mitte 80. Der hat ein Salto vorgemacht, der hat uns Sachen vorgemacht, wo wir sagen, um Gottes Willen, das werde ich nie können. Der war für mich als Student extrem alt, wenn ich das so sagen darf, aber der war einfach viel fitter als ich. Und da hatte ich eine ganz andere Form von Respekt, da hatte ich eine ganz andere Form, also da habe ich das Alter nicht wahrgenommen, sondern gedacht, um Gottes Willen, was der kann, werde ich nie können, weil der 60 Jahre Erfahrung hat in dem, was ich mir jetzt erst aneigne. Das ist einfach so viel weiter und das fand ich einfach spannend und vielleicht sollten wir viel mehr solche Begegnungen machen und ich finde, im asiatischen Raum wird es bisschen besser gelöst als bei uns, wenn ich das so sagen darf, ohne dass ich jetzt da Kulturen vergleichen will. Aber da könnte man tatsächlich einiges mitnehmen.
Ich finde ja, es sollte überhaupt kein gesetzliches Rentenalter geben. Ich denke, man könnte das einfach, ja, könnte das jedem Einzelnen überlassen, wann er aufhören möchte zu arbeiten. Ich glaube, also in vielen Berufen in Amerika zum Beispiel ist es ja noch so, an den Unis oder so, kann man dann bleiben, solange man will. Und es ist dann die Frage, also nimmt man jemand Jungem den Platz weg, das ist dann ja wieder eine andere Diskussion. Aber dieses Renteneintrittsalter bei uns zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo die meisten Leute ja doch noch fit sind, also kommt natürlich sehr auf den Beruf an, das ist ja völlig klar, also vom Bau sprechen.
Ich wäre mal sehr gespannt, wenn im 10. Altersbericht der Bundesregierung stehen würde, jeder soll so lange arbeiten, wie er will und kann, was dann los ist in unserer Gesellschaft. Aber wir wollen ja auch,
das Demokratie von uns.
Auch das ist ja Teil von Religionsgesprächen. Wir wollen ja das utopische Potenzial heben, das vielleicht in den Geschichten steckt. Anne Heimler.
Mir fiel als erstes Stichwort zu Ihrer Frage die Barrierefreiheit ein. Die würde ich mir ab sofort wünschen. Funktionierende Rolltreppen, funktionierende Fahrstühle. Das wäre so ein Traum für Menschen, die abhängig sind davon, dass ich denke, an dieser Stelle, es ist sehr praktisch, aber auch eben eine strukturelle Frage, wie ist die Infrastruktur aufgestellt? Und da sind wir inzwischen so marode, dass ich den Eindruck habe, es funktioniert in vielen anderen Ländern sehr viel einfacher zusammenzukommen, weil einfach diese Infrastruktur funktioniert.
Das heißt, Sie haben den Eindruck, anderswo sind die Gesellschaften und die Infrastrukturen altersfreundlicher?
Absolut. Also ich kann jetzt nur als Beispiel nehmen Spanien. Ich bin gepilgert, den einen Jakobsweg, und habe in den Dörfern, ob es Dörfer waren oder auch Städte waren, sehr viel mehr ältere Menschen gesehen, die zusammenkamen auf Plätzen, die fröhlich mit alt und jung gemischt ihr Leben draußen verbracht haben. Also mir ist es wirklich visuell aufgefallen und atmosphärisch dann natürlich auch und habe auf die Straßen geachtet, die deutlich freundlicher waren für Rollatoren oder auch Rollstühle und Menschen, die sich dort autonomer bewegt haben als bei uns.
Also ist es wichtig, aufeinander zu hören und ganz praktische, einfache Lösungen zu finden.
Das ist jetzt wirklich sehr
praktisch. Damit wir alt und lebenssatt wie Abraham werden können oder wie Methusalem. Na, 969 Jahre wollen wir nicht werden und die Wissenschaft streitet ja darüber, was eigentlich mit diesen Jahren gemeint ist. Vielleicht ist es wirklich eine Geschichte des Niedergangs, dass wir nicht mehr so alt werden. Vielleicht ist es auch nur ein Rechenfehler. Darüber streiten sich zumindest auch die Gelehrten. Das Schöne an Veranstaltungen wie dieser hier, es wird immer mehr miteinander gesprochen, als in eine Radiosendung passt und vor allem, es wird dann anschließend mit Publikum und Podiumsgästen ohne Mikro in zwangloser Atmosphäre weitergesprochen. Ein Grund mehr übrigens, bei solchen Veranstaltungen vor Ort dabei zu sein, denn wir machen das jetzt. Das war das Forum zum Thema Alter. Danke, sage ich Pfarrerin Anne Heimendahl, evangelische Krankenhausseelsorge der ECBO, der Publizistin Verena Lücken und dem Generationenforscher Rüdiger Maas und Ihnen allen für die Aufmerksamkeit.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.